Hallo und herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Mein Name ist Joshua Gallon, ich bin Partner Manager bei YouTube und ich arbeite vor allem mit deutschen CreatorInnen aus dem Gaming- und Entertainment-Bereich. Dieses Jahr feiern wir ja nicht nur 20 Jahre YouTube, sondern wir feiern auch ein 10-jähriges YouTube-Jubiläum mit meiner heutigen Gästin. Also Grund genug, dich nochmal erneut einzuladen. Herzlich willkommen zum zweiten Mal im YouTube Creator Podcast, liebe Gnu.
Hallo, danke schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Wir freuen uns sehr und ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Das letzte Mal, dass du hier warst, ist 5 Jahre schon her und zu dem Zeitpunkt hattest du gerade die 1 Million Subscriber auf YouTube überschritten. Ich fand es ganz interessant, ich habe mir den Podcast nochmal angehört, da hast du dich dafür gerechtfertigt, dass du Sojamilch in den Kaffee machst. Das fühlte sich so aus der Zeit gefallen an.
Echt?
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Das ist ja weird.
Trinkst du den Kaffee immer noch mit Sojamilch?
Ja, aber das ist ja...
Nicht auf Hafer umgestiegen.
Also auch, aber ich nehme auch Soja. Das ist mir egal. Ich habe halt da eine echt gute Sojamilch und die nutze ich halt sehr gerne.
Du hast damals auch noch erklärt, was ein Let's Play ist. Auch das fühlte sich sehr aus der Zeit gefallen an. Und hast auch davon erzählt, dass du dich immer häufig dafür rechtfertigen musst oder erklären musst, wie du eigentlich dein Geld verdienst. Das hat sich ja vielleicht mittlerweile ein bisschen geändert. Wenn du heute gefragt wirst, was du machst, wie würdest du es zusammenfassen oder wie fasst du es zusammen?
Also du hast schon recht, mittlerweile muss man es gar nicht mehr so wirklich erklären. Die Leute können sich schon mehr was darunter vorstellen. Und im Allgemeinen sage ich halt mittlerweile, ich mache halt YouTube, Gaming und eher allgemeine Themen rundrum. Und es gibt schon noch so ein paar Leute, die sagen, was genau machst du da? Du sitzt dann da und zockst. Ich erkläre es immer einfach, ja, ich sitze halt da und spiele mit den Leuten zusammen ein Spiel durch und die hören das wie einen Podcast nebenbei. Ne? Also so ist es ja mittlerweile. Zum Einschlafen lese ich ganz oft oder irgendwie während man lernt, während man aufräumt, dass die Leute einen einfach so nebenbei laufen lassen.
Gaming-Content wird ja nicht immer zwangsläufig wegen des eigentlichen Spiels, sondern wie viel Content auf YouTube wegen der Personality, also wegen dir geschaut. Und mich interessiert, ob du irgendwie sagen kannst, ob du nachvollziehen kannst, warum deine Community gerne bei dir dabei ist und nicht bei anderen zum Beispiel.
Also ich glaube, jeder hat ja so seinen Lieblings-Creator oder Creatorin, bei denen die Leute schauen. Ich glaube, worauf ich halt immer sehr achte, ich schaue immer, was meine Community mir eben als Feedback gibt. Und das nehme ich mir dann schon auch zu Herzen. Also gerade bei einem langen Let's Play, wie jetzt letztens in Silent Hill F, schaue ich mir schon die Kommentare an von meiner Community. Was fanden sie gut, was fanden sie nicht so gut? Und nehme mir das halt zu Herzen und binde sie halt auch mit den Kommentaren mit ein. Und ich glaube, das wissen sie halt sehr zu schätzen, dass sie wissen, sie werden gesehen. Und ich bemühe mich, dass die Sachen umgesetzt werden und auch halt viele Spiele spielen, die andere nicht spielen und auch mal was Neues ausprobieren. Ich würde sagen, das sind so die Dinge, die denen sehr gut gefallen.
Gab es schon mal einen Moment, in dem du dann ein Spiel auch abgebrochen hast, wo du gesagt hast, okay, die Community findet es irgendwie ganz schrecklich oder ganz furchtbar und will das auf gar keinen Fall weiter sehen?
Da gab es auf jeden Fall schon Spiele, aber ich mache es immer so, dass ich den Leuten sage, wir schauen jetzt rein. Und wenn es mich gecatcht hat, dann spiele ich's. Und wenn nicht, dann nicht. Und jetzt gab es ein Game, das heißt Omori. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so, das lieben die Leute. Und ich habe das so die ersten 2 Stunden gespielt, dachte so, boah, das hat 14.000 äußerst positive Bewertungen. Warum? Weil ich habe es gar nicht gefühlt. Ja. Und jetzt habe ich es noch mal weitergespielt. Jetzt habe ich sogar privat offline aufgenommen für 6 Stunden, weil ich es so toll fand. Also da bin ich auch meiner Community dankbar, dass sie dann auch mir solche Spiele dann weiterempfehlen, weil es so eine tiefe Message hat. Also es hat mich jetzt quasi, also ich wollte es abbrechen und dachte so, nee, das ist so gut, ich muss es jetzt weiterspielen. Also es ist, aber es gibt tatsächlich halt schon Let's Plays, die ich abbreche, aber dann kommuniziere ich das. Also ich mache es nicht so, dass ich einfach sage, nö, ist jetzt weg, es kommt keins mehr, sondern ich sage es am Ende der Folge, wie zum Beispiel Subnautica. Den zweiten Teil habe ich abgebrochen. Das war mir einfach zu durcheinander und wirr im Vergleich zum ersten. Und das verstehen die dann auch. Da sage ich dann, hey Leute, das macht dir keinen Sinn. Vielleicht ein andermal, aber lasst uns neue Projekte starten.
Und du hast damit eigentlich schon meine Folgefrage beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, ob es ein Spiel gab, was du mal weitergespielt hast, obwohl du gar nicht wolltest. Und das ist ja ein super schöner Outcome, wenn das Spiel dir dann am Ende noch so viel Spaß gemacht hat, dass du es dann so super fandst, dass du es gerne selber weiterspielen wolltest. Richtig schön. Du hast ja in deiner Zeit auf YouTube schon so einiges kommen und gehen gesehen. Nochmal zurück zu deinem 10-jährigen Jubiläum. Das war am 1. April. Ich habe auch nochmal auf den Kanal geguckt und mir die ersten Videos noch angeguckt.
Oh Gott.
Ganz dunkel im Zimmer, im Licht des Bildschirms, sitzt ihr da zu zweit und spielt Goat Simulator 1. Was war in all der Zeit, aus der Hüfte geschossen, dein absolutes Lieblingsprojekt?
Mein Liebling, ich würde sagen, Life is Strange war super. Damals, das habe ich geliebt durchzuspielen und
Das ist ein Story-Game, ne? Also kannst du kurz erklären für die, die es nicht kennen?
Genau, so Life is Strange ist ein Story-Game. Das geht auch um Freundschaft, um einen vermissten Fall und die Plot-Twists in dem Game, ich will jetzt nicht zu viel verraten, sind so unfassbar gut. Das waren eigentlich so meine Lieblingsprojekte, eigentlich schon immer lange Let's Plays, so Story-Games tatsächlich, wo ich halt wirklich mit der Community mitfieber. Deswegen habe ich ja auch unter anderem YouTube so geliebt, weil ich brauchte auch früher immer jemand, der mit mir sitzt und mit mir diese Storys so erlebt und oh mein Gott, wow und krass und einfach so würde man zusammen einen guten Film schauen und das habe ich ja jetzt auf YouTube.
Und wie schwer ist es dann, dass man diese Spiele nicht alleine weiterspielt ohne Aufnahme oder ohne Community? Das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Ich kann es ja selber total nachempfinden, ich bin ja auch Gamer und für mich ist es manchmal so wahnsinnig schwer, ein Spiel liegen zu lassen und zu, ich muss morgen ins Büro, oh Mann, ey, dann okay, ich gehe jetzt mal ins Bett und für dich ist es ja noch viel krasser.
Ja, tatsächlich ist da der Knackpunkt. Ich sag einfach, wir zocken jetzt durch.
Und wer nicht wach bleibt, ist selber schuld.
Genau, der sieht es dann auf YouTube, dann lade ich es da hoch. Aber es gibt schon ein paar Games, wo ich auch den Leuten gesagt habe, das muss ich für mich genießen. Also gerade so ein Death Stranding 1 und 2 oder auch das, wie heißt es nochmal mit Claire Expedition,
Claire Obscur.
Das möchte ich unbedingt auch für mich nochmal spielen. Baldur's Gate habe ich mit denen zusammen durchgespielt. Das war ein Riesenprojekt, aber das war auch cool. Da gibt es schon mal so Games, wo ich mir wirklich dann so, ich plane es dann halt mehr ein, dass ich schneller und öfter halt mit den Leuten auch zocken kann dann.
Hast du schon mal was heimlich gespielt, weil du dachtest, das möchte ich unbedingt zocken und da möchte ich mich nicht nach irgendwas richten für die Arbeit, sondern ich möchte das Spiel einfach für mich spielen?
Ja, Tiny Bookstore. Da wollten die eigentlich ein komplettes Let's Play und haben sich voll gefreut und dann habe ich die zweite Aufnahme gemacht und war einfach schon irgendwie 15 Stunden weiter und habe den Leuten gesagt, sorry, ich muss das für mich spielen.
Sie haben es ja hoffentlich gut aufgenommen.
Ja, Switch ist halt gefährlich, ne? Die nimmst halt mit ins Bett und dann let's go.
Und so wie ich deine Community kenne, die ist ja auch relativ verständnisvoll und verzeihend, wird das hoffentlich okay gewesen sein und keiner war dir da lange böse. Ich weiß auch, dass du dir sehr viel Mühe gibst, mit deiner Community darauf zu achten, zum Beispiel auf Conventions wie der Gamescom, wenn es dann Meet and Greet gibt, dass auch wirklich alle drankommen, beziehungsweise den Leuten auch klar ist, ab wann sie sich wirklich nicht mehr anstellen können, weil sie dann am Ende eben nicht mehr drankommen, weil es in der Vergangenheit mal passiert ist und dass du dir da sehr viel Mühe gibst. Wie ist das denn, wenn du dann im echten Leben auf deine Community triffst und dann sind da so viele Leute, die auf dich warten oder du bist auf einer Bühne? Ist man denn da eigentlich immer noch aufgeregt?
Genau, also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist aber ein anderes Aufgeregt. Für mich ist immer so ein bisschen, ich möchte auf jeden Fall allen gerecht werden. Das ist die Aufgeregtheit, dass ich hoffe, dass irgendwie, was die Security immer gemacht hat, dass man nett zu den Leuten ist, dass da keiner irgendwie traurig ist, wenn er sich nicht anstellen kann, dass man den allen gesagt hat, ich mache das eh noch alles. Ne? Alle, die irgendwo warten, kommen immer am Ende irgendwie dran. Das ist eigentlich so die Aufgeregtheit, die ich habe, dass ich denke, ich hoffe, ich sind alle happy am Ende.
Und um nochmal auf die 10 Jahre zurückzukommen, was mich total interessiert, gab es jemals so einen Wendepunkt, wo du für dich entschieden hast, okay, das muss jetzt hier in eine andere Richtung gehen. Gab es irgendein einschneidendes Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, YouTube funktioniert für mich ab sofort anders oder ich spiele jetzt was anderes oder ich spiele mit anderen Leuten?
Ja, genau. Das hat auch mal ein YouTube-Kollege zu mir gesagt, der Content passt sich immer dir und dein Leben und deinen Umständen an und da hat er recht. Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich mich mit gewissen Sachen so nicht mehr identifizieren kann und wollte einfach so ein bisschen mehr mit dem Content dann auch erwachsener werden, reifen oder vielleicht auch in eine Richtung gehen, wo ich sage, damit kann ich mich besser mittlerweile identifizieren. Na, ich bin ja ein Quatschkopf, ich habe ein krassen Humor, das weiß ich, der wird auch immer bleiben. Aber für mich ist in letzter Zeit immer so ein bisschen Mehrwert sehr wichtig. Also, dass man entweder, ja, ich will mich immer so ein bisschen abgrenzen mit dem Content, das geht natürlich nicht immer, aber dass man immer guckt, ich mache was, was jetzt andere nicht machen. Und auch wenn es dann für mich bedeutet, unfassbar viel Arbeit und Stress.
Den Anspruch. Kannst du das mal erklären für die, die dich nicht kennen? Was machst du denn anders als andere? Also Stichwort Fortnite war, glaube ich, das erste große Ding, was du anders gespielt hast. Kannst du das mal ein paar Einblicke geben?
Ja, also es gibt ja so die klassischen Spiele, die sehr viele eben auch kennen, wie zum Beispiel Fortnite. Das ist so ein klassisches Baller-Game. Und da geht es eigentlich darum, am Ende so ein bisschen Last Man Standing von 100 Leuten die letzte Person zu sein, die durch eben das Ausschalten von Gegnern am Ende zu gewinnen. Und ich dachte mir, warum freunde ich mich nicht einfach mal mit den Gegnern an und verbünde mich mit denen? Und das war auch schon so ein bisschen was, was halt niemand gemacht hat, weil natürlich auch die Schwierigkeit besteht, dass man gebannt wird. Ich habe deswegen extra nicht mitgeschossen, dass ich mir keinen Vorteil quasi so mit dann erhasche. Oder eben auch beispielsweise Sims. Sims ist ein Spiel, das, da kann man so kreativ sein. Die meisten bauen sich eine Familie auf, kriegen Kinder. Es ist ein bisschen so ein Lebenssimulator. Und ich dachte mir, was kann ich machen? Was passiert, wenn ich jetzt diesen Sim da einsperre und wenn ich den durch ein unendliches Labyrinth gehen lasse und wenn der für immer im Pool ist? Also ich experimentiere immer, was haben Entwickler mit eingebaut? Wie weit kann ich meine Grenzen in dem Spiel eben testen? Da gibt es beispielsweise auch das Spiel Baldur's Gate. Das ist ein Open-World-Game. Das kann man 50 Mal durchspielen und du hast jedes Mal etwas Neues dabei. Das ist ein Riesengame, was super viel anbietet. Und deswegen haben es auch sehr viele Leute so gern gespielt, weil du kannst richtig exploren, du kannst erforschen, du kannst schauen, wo sind die Grenzen des Spieles? Und das mache ich immer gerne. Wo ist die Grenze eines Games? Was passiert, wenn ich jetzt aus dem Auto steige und 50 Minuten in die Richtung gehe? Ja. Und da passieren teilweise echt lustige Sachen. Und das ist so ein bisschen der Reiz dahinter, der immer sehr viel Spaß macht. Die Spiele einfach mal ein bisschen auszutesten.
Super interessant. Gibt es da YouTuberInnen, die dich inspirieren, wo du auch empfehlen würdest, schaut da mal rein. Die machen interessanten Gaming-Content, der vielleicht ein bisschen anders ist als das klassische, ich spiele ein Spiel so, wie es denn gedacht ist.
Also ich finde ja die Game Grumps unfassbar toll. Die sind so lustig und die spielen so verrückte Games. Durch die bin ich auch auf ganz viele Games gekommen. Ne? Ich shoutout die dann auch immer. Beispielsweise gibt es einen America's Next Topmodel Game gibt's für die Wii U. Das habe ich auch durch die gesehen und die sind so witzig und machen so viel Comedy. Also das muss man, die könnte ich auch nie kopieren, weil die sind einzigartig von ihrem Humor und ihrem Witz. Die finde ich extrem cool. Ich finde auch den, oh, wie heißt der? Das ist einer, der macht ganz krasse Challenges. Der heißt, glaube ich,
Matulix.
Genau, nur dann noch im Gaming. Aber wie heißt der nochmal? Ich finde den so cool. Der heißt Dante Ravioli. Und der macht zum Beispiel so, kann ich Resident Evil im Ultra-Hardcore-Modus nur mit Messer durchspielen und so. Und das kommentiert der so geil lustig drüber. Oder auch ein anderer, der hat dann zum Beispiel Fear and Hunger, das Game ist ja eines der schwierigsten Horror-Games der Welt, hat der dann auch einfach durchgespielt und so geil kommentiert und geschnitten. Dann natürlich auch ganz viele tolle Leute, die Recherche im Gaming machen, die Space Frogs zum Beispiel machen mega coole Gaming-Recherche auch, was mir sehr gut gefällt. Die machen das mit so viel Liebe. Also da gibt es echt viel, die so anderen Content machen, der mir sehr gefällt.
Apropos Horror-Games, du hast ja gerade Resident Evil erwähnt. Ich bin immer wieder tatsächlich beeindruckt davon, mit welcher Ruhe, auch wenn du natürlich hin und wieder auch schreist, du es schaffst, so Horror-Games auf deinem Kanal zu spielen. Du spielst ja eigentlich alles, also super diverse Bandbreite an Games, von Cozy Games bis Horror. Aber bei Horror muss ich wirklich sagen, ich bin immer beeindruckt. Wie schaffst du das, da so ruhig zu bleiben? Kannst du das für dich so komplett abstrahieren? Das ist nur ein Spiel, das sind nur Pixel auf dem Bildschirm? Oder wie ist das für dich? Und wie empfinden auch deine Zuschauerinnen das?
Ja, ich kann es sehr gut nachempfinden, wie es Zuschauern geht oder auch dir in dem Fall. Weil früher war es auch so, ich konnte keine Horrorgames spielen. Es musste immer jemand anders für mich spielen, weil ich so Schiss hatte und mich so bewinden musste. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich schon fast dran. Heißt nicht, dass ich keine Angst habe, aber ich traue mich es einfach mehr. Und Was ich gar nicht mag, sind tatsächlich, es wird sich auch nie ändern, Horrorgames, in denen ich gejagt werde. Also es gibt schon immer so Horrorgames, die werden mir ein Leben lang schwerfallen, ist, wenn ich gejagt werde, mich irgendwo verstecken muss und wegrennen muss. Das finde ich immer sehr, sehr ätzend. Aber ja, es wird besser mit der Zeit. Es geht nie weg, aber es wird besser.
Also du würdest sagen, guter Ratschlag ist, wenn man Angst hat, einfach weiter durchziehen.
Ja, genau. Das mache ich ja generell eh immer mit allem. Ich sag immer, stell dich deiner Angst raus aus der Komfortzone, egal in was, und dann wirst du besser drin. Ich habe früher immer es gehasst, Vorträge zu halten. Und ja, dann habe ich mich so oft dazu gezwungen und immer extra gemeldet und extra gemacht, bis es mir egal war. Weil ich mochte es nicht, dass ich Angst habe, vor Leuten zu stehen und zu reden.
Und dieses Mindset von sich selbst challengen und die eigenen Grenzen überwinden, hast du das von zu Hause mitbekommen? Ist das was, was dir deine Eltern mitgegeben haben? Du hattest ja im letzten Podcast schon erzählt, dass das Zocken auch eigentlich von deinen Eltern kommt. Deine Mom hat früher mit dir gezockt und hat dich und deine Schwester zum Zocken gebracht. Deswegen interessiert mich auch da, zocken eigentlich alle noch, zockt die Familie noch?
Also ich ja, mein Bruder auch, das sehe ich ab und zu auf Steam, wenn es dann aufploppt, dass er wieder irgendwas zockt. Meine Schwester ist ja nie so da drin gewesen, die hat jetzt mal wieder ein bisschen Animal Crossing gespielt, alle meine Items bekommen. Und meine Mutter, die hat halt sehr viel gezockt, aber jetzt nicht mehr, also ist jetzt kein Geheimnis, die hatte ja vor 3 Jahren Schlaganfall und dadurch leider auch Alzheimer bekommen. Deswegen, also die war so eine Zockerin oder ist so eine Zockerin, dass ihr Finger immer noch so gekrümmt ist, weil sie auf dem iPad so viel gespielt hat. Die war ja Gildenanführerin in Heyday und die hat mich auch so voll zum Zocken weiter noch begleitet neben meinem Bruder, weil die mir immer Games gekauft hat, die sie gerne spielen würde. Das war voll süß.
Und hast du von zu Hause auch dieses Challenge-Mindset mitbekommen, dass du sagst, ich challenge mich selbst? Ist das was, was deine Eltern dir vorgelebt haben?
Eigentlich gar nicht. Also meine Mutter ist eh extrem gechillt. Mein Papa ist halt schon ein sehr, ich würde sagen, er ist schon ein sehr krasser Hustler. Immer jemand, auf den du, wie auch auf meine Mutter, dich verlassen kannst. Immer da, ja, immer on point. Und ich glaube, dass ich so ein bisschen dann das Mindset halt übernommen habe. So immer mehr, immer weiter. Also mein Papa kennt ja gar keine Gnade mit sich selbst. Jetzt letztens wieder hatte er, also er ist Arzt, letztens hat er wieder Magen-Darm gehabt und ihm ging es nicht gut. Egal, die Patienten sind wichtiger, let's go. Also so sehr aufopferungsvoll.
Oh, wow.
Für mich ist aber tatsächlich eher dieses Challenge-mäßige, dass ich sage, ich finde, der Job ist ein extremes Privileg und ich kann ja mich durch den Job so ausleben, wie ich möchte. Und das möchte ich gerne auch alles machen und erleben. Deswegen ja, sage ich mir, solange es noch geht und so viel es geht, will ich unbedingt gemacht haben. Das ist ja selbst und ständig, ne?
Du hast auch, das Zitat habe ich noch aus dem letzten Podcast mitgebracht, gesagt, wenig Urlaube, wenig Familienfeste, man darf nicht stehen bleiben. Siehst du das heute noch genauso, wenn man auf YouTube Content produzieren möchte? Und würdest du das noch so unterstreichen? Oder was würdest du Frauen raten oder anderen Content-CreatorInnen raten, die Lust haben, auf YouTube einzusteigen, mit Gaming einzusteigen?
Ja, auf jeden Fall, bevor das ihr anfangt, bucht euch euren Urlaub fest, weil sonst macht ihr es nie. Familie geht immer vor, alles, was Privates geht immer vor. Und wenn es einmal nicht gut geht, dann geht es dir nicht gut. Dann ist es so, dann mach keine Videos und kümmere dich um dich. Das ist das Allerwichtigste. Jetzt auch, wo meine Mama krank ist, merke ich halt, ne? Also es ist ein Privileg, dass ich meine Eltern noch habe. Ich weiß, viele haben sie nicht. Und die Zeit muss man einfach genießen, weil ich glaube, das würde man sich selber sonst nie verzeihen. Und am Ende muss man halt auch bedenken, man muss auch ohne den Job leben können. Und das gilt für jeden Job.
Ja.
So, wenn deine Selbstständigkeit vorbei ist, also klar, es ist für Selbstständige, aber auch natürlich für Leute, die angestellt sind, das ist ja nirgendwo mehr die Garantie heutzutage, muss man trotzdem immer gucken, was bleibt mir noch außer dem Job? Was habe ich für Hobbys? Was habe ich für Freunde? Wer würde auf meine Hochzeit kommen? Wer würde auf meinen Geburtstag kommen? Und sich die Frage regelmäßig zu stellen und zu sagen, ich glaube, ich sollte mich mal wieder bei meinen Freunden melden.
Ja. Gerade im Gaming-Bereich ist es ja auch schnell so, dass man das Gefühl hat, oh, ich habe heute irgendwie gar kein Sonnenlicht gesehen, weil ich war total gefesselt, ob das jetzt Arbeit ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn dich ein Game fesselt oder dir deine Arbeit auch Spaß macht, dann vergeht so ein Tag mal ganz schnell und man war dann am Ende gar nicht draußen. Was mich so ein bisschen zu dieser Stigmatisierung bringt, die Games auch so mit sich bringen. Du hast ja gesagt, deine Mom hat dich zum Gamen gebracht. Und hast du dich jemals mit diesem Stigma konfrontiert gesehen oder mit diesem Vorurteil des Zockens? Ah, das sind alles Leute, die sitzen drin, die sitzen vorm Computer und ein Buch lesen wäre ja jetzt rein theoretisch viel wertvoller. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Beziehungsweise was würdest du Eltern mitgeben, die ihren Kindern vielleicht diese Möglichkeit gar nicht geben wollen, ja, zu spielen, weil sie irgendwelche Vorurteile haben?
Also meine Schwester Lehrerin ist, auf jeden Fall kann ich jedem empfehlen, Bücher zu lesen, weil es schon ganz klar ist, die Kinder, die viel Bücher lesen, sind auch sehr gut. Das hätte ich auch öfter machen sollen, definitiv. Ich muss sagen, mir haben aber Games trotzdem sehr geholfen, auch gerade mit Englisch und vielen anderen Sprachen. Ja. Was ich halt Eltern empfehlen kann, ist tatsächlich auch, es gibt so viele tolle Spiele mit einer wichtigen Message oder auch zum Beispiel, wo du viel lesen musst oder die dir irgendwas mitgeben und dich zum Nachdenken anregen, wo man kreativ sein muss, dass man da vielleicht guckt, was kann ich da meinem Kind für eine Möglichkeit bieten oder eben zu sagen, wenn du eine Stunde ein Buch liest, dann darfst du auch 2 Stunden zocken. So.
Also, das hätte bei mir nie funktioniert, also keine Chance.
Also bei meinem Neffen funktioniert so, deswegen, ja, sehr sogar. Und ich denke mir, also, ne, ich würde halt immer darauf achten, was zocken meine Kinder. Ich weiß, es wird heutzutage immer schwieriger, auch mal im Hinblick darauf, dass man auch gerade bei Spielen wie Roblox und Co. ja auch nicht weiß, mit wem zockt mein Kind gerade. Allein deswegen muss man da schon mit Kindern sprechen und sehr offen sein. Aber ich würde tatsächlich gucken, dass man halt, ja, die Kids schon auch zocken lässt, das machen sie es heimlich. Aber halt eben im Kompromiss. Und wirklich halt auch zum Beispiel sowas wie, da haben wir auch drüber gesprochen, It Takes Two. Das ist ja so ein süßes Game. Also wirklich, da musst du ja auch mitdenken und irgendwie gemeinsam das schaffen. Es gibt so schöne Koop-Spiele.
Genau, das ist der Punkt, ne? Für die, die es nicht kennen. Es ist ein Koop-Spiel, wo man zu zweit eine Geschichte durchspielt als Pärchen, das sich eigentlich gerade trennt. Ja. Genau. Und der verrückte Dr. Hakim, ein Buch über die Liebe, stellt einem dann Challenges, die man zusammen bewältigen muss.
Genau. Da gibt's auch ganz süße Sachen, ja.
Man kann einfach auch mit Kindern zusammenspielen und zusammen Dinge erleben. Und dann kann man natürlich auch ein ganz gutes Auge darauf haben, was spielt mein Kind und im Zweifelsfall sogar Zeit miteinander verbringen.
Ja, das hat meine Mama auch immer gemacht mit mir. Also wir haben alles, zum Beispiel Castlevania 64 haben wir beide durchgezockt und wir fanden den Dracula am Ende ja so hot beide. Also wir haben so viel, auch Zelda haben wir komplett zusammen durchgespielt und haben da wirklich gerätselt oder Parasite Eve. Also es war wirklich cool.
Super cool, voll die schöne Geschichte. Da interessiert mich auch, wie nimmst du die Entwicklung von Games, bevor wir gleich zu einem etwas anderen Thema kommen? Eine Gaming-Frage noch. Wie empfindest du die Gaming-Entwicklung der letzten Jahre? Ich fand es ganz spannend, dass auch im letzten Podcast du über Among Us gesprochen hast. Und das war ja noch eine Zeit, in der wir alle viel zu Hause waren. 2021 waren wir alle wegen Corona zumindest im Winter ordentlich viel zu Hause. Und da hatten Games wie Among Us Hochkonjunktur. Hat sich dadurch noch mal was verändert? Hast du dadurch interessante Veränderungen in der Gaming-Kultur wahrgenommen? Da diese Games sind ja sehr auf Kommunikation ausgelegt.
Also es gibt natürlich mehrere Games in die Richtung. Allein Lethal Company ist ein Spiel, wo du mit deiner Crew zusammen auch über einen Proximity-Chat, also im Game quasi sprichst. Sobald die sich von dir entfernen, hörst du die nicht mehr, was natürlich auch ein extremer Nervenkitzel ist. Dann hast du quasi 3 Tage Zeit, um für deinen Chef gewisse Ressourcen auf irgendeinem Planeten im Weltall möglichst viel einzusammeln. Wenn du es nicht schaffst, dann geht ihr alle drauf. Und das sind halt auch so Games, die immer mehr aus dem Boden geschossen sind. So dieses gerade miteinander kommunizieren, als Team irgendwie funktionieren, aber auch ein bisschen Horror noch zu haben oder auch Peak, ein Spiel, in dem man eben klettern muss, wo man sich auch wirklich gut abstimmen muss, wo klettern wir hoch, weil du hast so begrenzt Ausdauer. Ihr müsst überlegen, wer packt was in seinen Rucksack. Also da ist definitiv mehr gekommen. Und was ich sehr spannend finde, ähnlich auch wie bei Filmen, dass mittlerweile so Ein-Mann-Programmierer-Unternehmen wirklich den größten Hype haben, die ganzen AAA-Titel an Games gar nicht mehr. Das ist mir sehr aufgefallen. Also, dass da teilweise so einzelne Indie-Game-Programmierer die krassesten Banger raushauen. Ne? Auch allein wie Phasmophobia, ein Geisterjäger-Spiel. Ja. Das spielen bis heute aktiv so viele Leute jeden Tag, wo du zusammen auf Geistersuche gehst. Was ich immer sehr schön finde, weil es zeigt, es braucht nicht die Monster krasse Grafik, sondern eher so die Idee, die dahinter steckt. Und damit kannst du Leute auch begeistern.
Und das Miteinander ist dann voll. Auch einfach ein riesiger Mehrwert davon, ja. dass man solche Spiele miteinander spielt. Und eigentlich finde ich tatsächlich auch etwas Schönes, was man aus dem Gaming mit in den Alltag nimmt, dass man eben gut miteinander arbeitet. Ja. Das ist quasi Teambuilding, ja, was man da macht. Süß. Ne? Und von daher hat das natürlich auch nochmal einen ganz anderen Mehrwert, als man jetzt vielleicht vom Gaming erwarten würde, wenn man denkt, da schießen nur Leute sich gegenseitig ab.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Oder war es auch noch nie. Apropos, was war dein erstes Game eigentlich? Kannst du dich noch erinnern?
Also wenn du jetzt von dem Gameboy gehst, das war, glaube ich, Asterix und Obelix auf dem Gameboy damals. Sega war Astro Warrior und so Zeug und Sonic natürlich und König der Löwen. Und auf Nintendo.
Und hattest du auch einen Sega, ja? Ich war auch Sega. Oh Mann, und alle hatten einen Nintendo, ey. Ich war wirklich, also ich fühlte mich so gestraft, ja.
Doch, ich fand, Sega war auch echt eine schöne Zeit. Und dann hatte ich auf Nintendo 64 natürlich bei meiner Cousine damals Zelda gesehen und da war ich hin und weg und ich wollte diese Konsole unbedingt. Vorbei. Und jetzt steht sie hier hinten immer noch. Siehst du sie mit Zelda drin sogar?
Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch. Ich habe meine, glaube ich, verkauft.
Nein!
Ja, das war kein smarter Move, aber ich war jung und brauchte das Geld. Wie das nun mal so ist. Wir hatten schon über Challenges gesprochen und du hast auch letztes Mal darüber gesprochen, du warst ja eine Zeit lang in Australien und hast gesagt, du schaust in die Zukunft und möchtest gerne weiterhin deine Komfortzone brechen. Und das machst du jetzt eigentlich regelmäßig auf deinem neuen Drittkanal, neben Reaction-Videos und Videos zu gesellschaftlichen Entwicklungen oder Problemen und Trends, die aber oft mit Social Media in Verbindung stehen, gibt es jetzt das GNU am Limit-Format, wo du verschiedene Challenges ausprobierst. Magst du darüber was erzählen?
Ja, das habe ich so vor einem Jahr gestartet, weil ich mir eben auch dachte, so ein bisschen auch die körperliche Challenge. Ich war immer sehr begeistert von Ballett, deswegen war mein erstes Video auch mit Ballettprofis trainieren. Dann sind wir nach Japan geflogen, um dort dann, wie gesagt, auch mit echten Ninjas zu trainieren oder einen Tag im Leben einer Geisha. Und es ging dann weiter in Stuntman, 24 Stunden. Und das sind halt wirklich so Herzensprojekte, die sehr viel Planung brauchen, auch sehr teuer sind. Aber ich finde, das ist sowas, wo ich sehr stolz drauf bin. Es gibt natürlich immer Formate, wo du denkst, die funktionieren gut, die machst du. Aber das war was, wo ich gesagt habe, da bin ich richtig stolz drauf, wenn ich meinen Kanal zeige und die Sachen gemacht habe und probiert habe. Oder auch Pole Dance. Es war so eine Überwindung an der Pole. Also erstmal, um zu highlighten, dass Pole wirklich absolute Athletik bedeutet und nicht das, was viele denken. Und dann da sich eben auf eine Bühne zu stellen nach einem Monat Training und da was abzuliefern. Die Leute denken sich alle bei dem Wettbewerb, was will die denn hier? So, weil du ja natürlich noch gar nicht ready warst. Und das mache ich gerade eben parallel Eiskunstlauf. Jetzt dann 8 Wochen jetzt, also jetzt schon so 2 Wochen, glaube ich. Das ist hart. Das ist wieder so richtig krass hart. Dann war ich Cave-Crawlen und mache einfach so Dinge, wo ich mir denke, warum mache ich das eigentlich? Aber im Nachhinein, das ist eigentlich immer eine sehr coole Erfahrung. Und diese Herausforderung und Challenge, die suche ich halt eben.
Ja, ich wollte gerade fragen, was war davon die härteste Challenge bisher? Oder welche von denen, die schon veröffentlicht sind, was ist davon die schlimmste Challenge gewesen? Weil ich muss persönlich sagen, ich habe das Cave-Crawling-Video gesehen und da war ich, also, das hätte ich nicht machen können. Da hätte ich, weiß ich nicht, das gibt mir so eine klaustrophobischen Vibes allein vom Zugucken.
Ja, ich muss sagen, am Anfang dachte, habe ich auch schlecht geschlafen. Als ich drin war, hatte ich gar keine Angst. Im Nachhinein würde ich auch sagen, mache ich nie wieder. Ich glaube, ich würde schon sagen Pole Dance, weil es halt echt anstrengend war, über 4 Wochen da irgendwas hinzukriegen, auch krafttechnisch, körperlich. Und dann noch dieser Auftritt, das war für mich schon, ja, ins kalte Wasser springen. Aber für mich so, dass das, glaube ich, intimste und krasseste wird, ist so, ich lerne jetzt ja dann auch 4 Wochen singen und ich kann gar nicht singen und habe danach einen Auftritt. Das sind so Sachen, man kriegt ja eigentlich eher gesagt, du kannst nicht singen, sing nicht. Und das finde ich schon eine sehr krasse Überwindung. Ja, ne? Es gibt schon absolut. So ein paar Challenges, die ich mache, die mich sehr viel Überwindung kosten werden, weil ich mir denke, ich werde einfach in den 10 Minuten einen Herzinfarkt bekommen.
Woher bekommst du die Inspiration für deine Challenges? Also wo nimmst du die Ideen her und was sind da so die Kategorien? Nach welchen Kriterien werden die dann ausgewählt? Muss das besonders schwer für dich sein oder machst du auch einfach was, wo du sagst, ja, das wollte ich eh schon immer mal machen, das mache ich jetzt einfach.
Genau, sind eigentlich vor allem Sachen, die ich immer schon selber machen wollte. Es gibt ja viel schon und ich gucke immer auch hier, was haben Leute noch nicht gemacht? Ninja haben natürlich auch andere Leute auf YouTube schon gemacht, aber jetzt nicht im deutschen Raum. Pole Dance, gar nichts zu wirklich gefunden, ne? Sowas in die Richtung. Ballett haben natürlich auch schon mehrere gemacht, aber auch nicht viele. Cave Crawling, ja, war einfach, weil das Thema aufkam und ich gemerkt habe, es machen immer mehr. Was ist das? Ich will es herausfinden. Und jetzt habe ich noch so ein paar Challenges, wo ich auch niemand gefunden habe, der es bis jetzt gemacht hat. Die kommen aber noch. Da bin ich sehr gespannt. Das heißt, ich gucke immer, was interessiert mich? Was ist so ein bisschen auch der Mehrwert dahinter? Und wo kann ich mich richtig challengen und vor allem Leuten so einen Einblick in die Sache geben?
Du bekommst auch immer wieder Hinweise aus der Community, ne?
Ja.
Zu den Challenges, was du mal machen sollst. Ja. Gab es da schon irgendwas, wo du gesagt hast, oh ja, eigentlich total gute Idee, aber nein, das mache ich auf gar keinen Fall?
Also die Leute haben zum Beispiel, ja, auch so Sachen, oh, was war das? Das war Mount Everest besteigen. Ja, nein, also ja, gut, das okay. sind halt, also das nee, sind
na
Sachen.
Klar, natürlich, ja. Genau, ich würde auch ins All fliegen, ist ja gar kein Problem.
Genau, oder das Matterhorn und so. Und das sind ja schon mit die gefährlichsten Berge. Ja. Und da würde ich ja neben meinem Leben auch andere riskieren. Das mache ich natürlich nicht dafür. Da müsste ich ja auch Monate davor trainieren und das ist dann Bewunderung, wer es kann. Ich könnte es dann halt nicht. Also Sachen, wo ich, gut, Eiskunstlauf, muss ich sagen, ist auch schon was, wo ich mir fast die Hand gebrochen habe. Aber jetzt nichts, wo ich irgendwie lebensgefährlich mich verletzen könnte. Sowas sage ich halt dann schon auch ab.
Du hast ja auch im Hinblick auf die Challenge-Formate relativ viel Sport gemacht. Was war da so der Antrieb? Wie viel schaffst du es überhaupt, Sport zu machen, neben dem ganzen Content, den du tagtäglich produzierst?
Genau, also ich habe gemerkt, dass ich unbedingt mit Sport anfangen muss. Das war so vor 4, 5 Jahren. Ich habe zwar immer schon so meine Routinen gehabt, aber zu wenig und immer wieder die Tendenz mitkommen. Man sitzt halt dann von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr auf dem Hintern. Und das habe ich im Rücken gemerkt. Und ich habe dann auch gemerkt, meine Haltung war schlecht, bin auch schon zur Physio. Und die hat halt gesagt, du musst, also bei so viel Sitzerei, ne, deswegen auch an alle Creator und Creatorinnen da draußen, holt euch einen verdammten Tisch, wo ihr stehen könnt. Um mal wirklich die Abwechslung drin zu haben. Und dadurch habe ich dann wirklich drauf geguckt, dass ich gesagt habe, das muss mit rein, damit ich den Job noch lang machen kann. Weil irgendwann ja. kriegst du es einfach im Rücken. Ne? Jetzt hatte ich letztens wieder einen Hexenschuss, weil ich wieder nicht den Sport so beachtet habe und wieder sehr viel gesessen bin. Und ich merke das sofort. Also ich merke auch, dass mir der Sport dann fehlt, dass ich dann einfach so versteife, ich früh nicht gut aufstehen kann. Deswegen, das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Man sagt ja immer, die 2 S, stehen und sitzen zu lang, sind nicht gut. Und die 2 Ls, laufen und liegen, sind deutlich besser. Deswegen guckt da wirklich drauf, auch in jungen Jahren. Ich saß auch mit 25 hier und dachte mir so, oh, egal, ich mache einfach 24, 3x 24er hintereinander. Das geht halt heute nicht mehr, ne? Deswegen.
Und es hilft natürlich auch mental weiter. Ja. Also unabhängig vom Stehen
vom
am Schreibtisch.
Absolut.
Genau, auch mal weg vom Bildschirm. Einfach mal sich ein bisschen bewegen, abschalten. Das ist, glaube ich, generell zu empfehlen. Unabhängig von den Challenges hast du auf deinem Drittkanal auch viel über Schönheitsideale und Eingriffe gesprochen. Und das ist ja auch was, das dich auch in deinem persönlichen Leben, glaube ich, viel bewegt hat. Magst du darüber was erzählen?
Ja, wir leben ja in einer Zeit, in der das allgegenwärtig ist, dass es auch normal ist, dass Content Creator, Influencer und Influencerinnen ständig irgendwie Werbung für irgendwelche Operationen machen und gerade auch durch Plattformen wie TikTok teilweise bei uns Operationen angezeigt werden, die in Deutschland gar nicht erlaubt sind, aber einen ins Ausland locken. Und auch ich damals mit schon 20 Jahren war tatsächlich dann auch im Modelbereich so ein bisschen tätig, eigentlich hobbymäßig. Und da war dann natürlich der Vergleich für mich bei irgendwelchen Castings extrem, weil es war damals noch eine Zeit, in der es gar nicht normal war, sich die Lippen aufzuspritzen. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Und ich bin dann eben auch in einen Raum gekommen mit perfekten Frauen, so gesehen, ne, Schönheitsideal entsprechend, volle Lippen, super schlank, aber große Oberweite. Und ich dachte mir, okay, wow, bis ich irgendwann dahinter kam, ah, okay, das ist also operiert und es geht. Und dann gerätst du eben an Leute, die dir halt sagen, das und das passt nicht. Und das hörst du ständig. Und ich habe es damals halt auch oft leider in meinem privaten Umfeld sehr viel toxische Menschen gehabt, die ständig irgendwas an meinem Aussehen zu hadern hatten. Ja. Im Nachhinein weiß ich, die waren selber mit sich unzufrieden und wollten mich einfach nur runtermachen. Und dann habe ich angefangen so mit dem ganzen Hyaluronzeug und Lippen aufspritzen. Und heute weiß man ja, das Zeug baut sich nicht ab. Das Zeug verrutscht in deinem Gesicht ganz unschön. Und ich hatte dann eine Body-Dysmorphie-Störung entwickelt. Das bedeutet, ich habe meinen Körper nicht mehr so wahrgenommen, wie er eigentlich war. Und das ist heute auch ein ganz großes Problem, dass sich Leute gar nicht mehr selber wahrnehmen können durch die ganzen Fake-Bilder. Und so hat es dann bei mir angefangen, bis ich dann tatsächlich durch meinen Ex-Partner, der lustigerweise plastischer Chirurg ist, aber ein sehr gewissenhafter, der mir gesagt hat, als er Bilder von früher gesehen hat, sag mal, mach das mal alles rückgängig, was ist los mit dir? Und es geht auch so. Ja. Und hat dann auch gesagt, nimm mal die Hyaluron, also mit Hyalase kannst du das auflösen. Und dann habe ich das nach und nach gemacht. Und ich war so glücklich, habe gemerkt, wow, da bin ja wieder ich. Und es hat sich so gut angefühlt. Und dann habe ich mich entschieden, ich will die Leute von meinen Fehlern bewahren und warne die in Form von Videos. Und ich war, glaube ich, so eine der Ersten, die das überhaupt mal Leuten so gesagt hat, weil viele wussten es gar nicht, dass auch Hyaluron für immer drin bleibt, weil die Ärzte sagen dir, spritz nach, das baut sich ab. Natürlich, weil die wollen dich als Flatrate-Kunde haben. Und somit habe ich dann halt im Prinzip gemerkt, das wissen viele gar nicht, die muss man warnen. Mittlerweile wissen es die Ärzte auch besser und habe das nach und nach auflösen lassen und habe die Leute vor den Langzeitfolgen, über die sich viele keine Gedanken machen, eben auch gewarnt. Und heute kann ich mit absolutem Stolz sagen, dass alles rückgängig gemacht ist. Auch meine damals, als ich 18 war, blöden Permanent-Make-up, tätowierten Augenbrauen, was ein Tattoo ist, aber es hieß Permanent-Make-up. Und alle Hyaluronsäure aufgelöst ist und ich fühle mich so gut wie nie, weil ich einfach mit meinem Inneren angefangen habe. Ich habe mich angefangen, mit meinem Inneren zu beschäftigen und dann ging es mir auch außen wieder gut.
Und hast du das Gefühl, YouTube hat dir dabei auch ein bisschen geholfen?
Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, weil ich auch gesehen habe, die Leute judgen einen nicht. Die sind einen dankbar dafür, dass man halt eben auch die Fehler zugibt. Wir sind alle nur Menschen, jeder macht Fehler und ich finde, wir sollten zusammenhalten.
Cool. Und es ist auch die Gaming-Community, oder? Die da einfach ein bisschen verzeihender ist und jetzt nicht so sehr viel Wert darauf legt, wer man optisch ist, sondern es geht ja eigentlich auch viel darum. Und du kommst ja auch eben aus der Gaming-Community, zumindest auf YouTube auf jeden Fall und auch im Privatleben, die da ein bisschen weniger Wert drauf legt und sagt, hey, lass uns einfach zusammen Monster slayen und lass uns zusammen Abenteuer erleben und dich nicht immer dafür judged, wer du überhaupt im echten Leben bist.
Auf jeden Fall. Aber auch auf meinem Jasmin-Gnu-Kanal sind so viele Nicht-Gamer und die sind auch alle so nett. Da kann ich wirklich dasetzen, wie ich will. Und die Audience möchte ich, die mich einfach für meinen Inhalt und dem, was ich zu sagen habe, mögen und nicht wegen meiner äußeren Erscheinung.
Aber es ist ein sehr guter Punkt. Tatsächlich würde mich interessieren, wie siehst du denn die Entwicklung von Frauen im Gaming generell, sowohl auf dem Bildschirm als auch vor dem Bildschirm der letzten Jahre? Wohin hat sich Gaming bewegt und ist es heute normal, als Frau zu zocken?
Ja, voll. Also zu meiner Zeit war es ja noch, was, du zockst, oh mein Gott, mindblowing. Oder auch auf YouTube damals war es echt hart, immer in den Trends zu sein und Leute waren es nicht gewohnt, gerade auf YouTube irgendwie, was, eine spielt Fortnite, was will die denn hier, das ist unseres, das hat sich komplett geändert, das gehört einfach dazu und es ist komplett normal und das finde ich sehr angenehm und auch wie viele, ne, weil man auch immer davon spricht, dass man böse Kommentare von Männern gibt, es gibt auch genug Männer, die mich zum Beispiel supportet haben und unterstützt haben bei dummen Kommentaren und hinter mir gestanden haben, auch von meinen Kollegen.
Ja, super schön. Wir hatten ja neulich auch erst ein Women in Gaming Event, bei dem du leider krankheitsbedingt ausfallen musstest, aber du hast uns eine super süße Message geschickt. Und bei dem Event war auch die liebe Starlet Nova da und hat im Panel, finde ich, einen ganz großartigen Satz gesagt, nämlich, der Kuchen ist groß genug für uns alle. Ja. Supportet euch gegenseitig, Mädels. Ja. Würdest du dazu stimmen? Und wenn ja, was sind deine Tipps und Tricks, um sich gegenseitig am besten zu supporten, wenn man jetzt heute mit einem Gaming-Kanal anfangen möchte?
Sich die Hand ausstrecken. Das habe auch immer ich gemacht. Ich habe anfangs, bin ich da immer auf Granit gestoßen, leider. Aber mittlerweile wissen die Mädels, dass ich niemand bin, der irgendwem was wegnehmen möchte. Sondern, wie es schon gesagt worden ist, die Spielewiese ist groß genug. So, niemand nimmt dir was weg. Deswegen finde ich auch eigentlich so Jenjan und Milchbaum ganz süß, weil die sind auch einfach so das süße Zockerduo geworden, so zusammen und machen einfach ihr Ding zusammen. Und ich sehe auch immer mehr Mädels, die zusammen mehr machen und so Duos gründen. Das freut mich immer sehr. Und genau in die Richtung muss die Reise weitergehen.
Jetzt werden ja nach 10 Jahren auf YouTube und 20 Jahren YouTube insgesamt auch die OGs des Business langsam etwas älter. Ein Gronkh wird bald 50, habe ich gesehen. Wie sieht die Zukunft von GamerInnen auf YouTube aus? Was glaubst du, wo geht die Reise hin und wie lange dürfen wir noch mit dir zocken?
Genau, also ich glaube, dass ein Gronkh immer da sein wird. Ne, das ist einfach diesen diesen Gaming-Stuhl hat er sich einfach erkämpft. Da wird er auch immer drin sitzen. Definitiv. Ich glaube, da müsste er einfach aufhören, dass die Leute ihn nicht mehr schauen. Das ist ja auch ähnlich wie bei einem Keysjaw. Der macht das jetzt auch schon seit 13 Jahren. Jeder kennt Keysjaw. Oh, immer wenn ich mit ihm zocke, Keysjaw. Der wird das auch nicht lassen. Ich glaube, dass bei vielen Leuten vielleicht die End einfach...
Und du hoffentlich auch nicht.
Also ich auch nicht. Ich will mich nur in eine andere Richtung weiterentwickeln. Deswegen habe ich auch meinen Drittkanal gemacht. Deswegen gucke ich auch im Gaming, was kann ich machen, was andere nicht machen. Ja, so in die Richtung. Aber solange mich die Leute sehen wollen, sehen sie mich. Und solange werde ich das auch machen, weil es einfach eine Leidenschaft ist. Deswegen gucken wir mal, wenn ihr noch Bock auf mich habt, bin ich da. Aber jetzt
auf
einfach,
jeden Fall.
Also ich könnte jetzt nicht von heute auf morgen aufhören, das wäre für mich schon schlimm.
Das kann ich total nachvollziehen und ich hoffe, du bleibst uns noch ein bisschen erhalten.
Ja.
Und wir können nicht nur das ein oder andere Spiel mit dir zusammen verfolgen, sondern auch noch die ein oder andere spannende Challenge. Ich bin sehr gespannt, was da als nächstes noch kommen wird und die bis zu teilweise über 500.000 ZuschauerInnen, die dir da regelmäßig folgen, glaube ich auch. An dieser Stelle würde ich mich herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal mit uns zu sprechen und freue mich auf die nächsten 10 Jahre, die wir gemeinsam auf YouTube verbringen.
Ja, danke schön, dass ich wieder da sein durfte. Hast du ganz toll gemacht. Das war Joshs erstes Mal, deswegen mal Applaus.
Vielen Dank. Danke dir und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss. We'll be right back.